23,000 people. Now in season 6. Presented by 6B47. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 6 ist Berthold Baurig-Karlik, Gründer und Geschäftsführer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angels Club und auch sonst in vielen Rollen im Startup- und VC-System tätig. Lieber Berthold, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, Christian.
Es war schon eine lange Anmoderation und wir haben gescherzt im Vorgespräch. Ich habe gesagt, selten jemand gefunden, der so viele verschiedene Rollen und Funktionen auf LinkedIn eingegeben hat. Darüber reden wir jetzt, aber ich werde kein Karriere-Podcast. Wie hat es denn bei dir in jungen Jahren begonnen und was waren deine ersten Stationen?
Meine erste nennenswerte Station war während dem Studium in der Österreichischen Nationalbank. Wow. Ich habe dort in einer während dem Studium eine Mischung zwischen Mathematik und Betriebswirtschaft habe ich studiert, gearbeitet in der Bankenstatistik und Mindestreserve und durfte dort 4 Jahre lang quasi an der Integration in die europäische Bankenstatistik sehr stark mitarbeiten. Das war sehr interessant und man konnte quasi den Bankenmarkt über die Hintertür kennenlernen, war ein guter Berufseinstieg.
Und das war super Zeit, die Nullerjahre, wirtschaftlich prosperierend, Jahrhundertrallye im ATX an der Wiener Börse, diese Phase, wo du in der Nationalbank warst. Und als nächste Station hast du dann eingegeben Trends Europe Financials. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Genau, die damals die Martha Oberndorfer, die heute wieder Partnerin ist bei uns bei Venionaire Capital, zuletzt bekannt aus ihrer Rolle, dass sie die Staatsholding geleitet hat. Davor war sie in der Bundesfinanzierungsagentur.
Sie war eine hervorragende Staatsschuldenmanagerin, hat super imitiert vom Timing her, also großer Respekt.
Definitiv. Ja. Ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt, damals eben bei TransEurope Financials. Sie war damals in einer Doppelrolle, sie war Geschäftsführerin der Wertpapierfirma TransEurope Financials und eben auch Chief Investment Officer der Bundespensionskasse. Und ich habe am Beginn im Prinzip für sie gearbeitet, bin tatsächlich gegenüber gesessen, dann Prokurist geworden in dem Unternehmen und als sie in die Bundesfinanzierungsagentur gegangen ist, habe ich dann die Geschäftsführung übernommen mit nur 27 Jahren, was durchaus erstaunlich sportlich war. Ja, genau. Ja, weil die Wertpapierfirmenkonzession verlangt ja einen Fit and Proper Test, da muss man sich einem sehr strengen Test, wenn man zugelassen wird, bei der Finanzmarktaufsicht stellen und da war ich schon sehr stolz darauf, dass ich das mit 27 geschafft habe.
Und das waren ja auch diese Jahre, wo so Kleinigkeiten wie Lehman reingefallen ist. Wie ist es dir da gegangen? Gibt es da besondere Memories an dieses Jahr 2008 FF?
Ja, also ich meine generell die Marktphase, in der ich im Investmentbanking tätig war, wo unser Schwerpunkt bei TransEurope Financials war, das Schuldenmanagement von Bundesländern und deren Beteiligungen, nicht nur in Österreich, auch darüber hinaus. Da war es schon sehr interessant, weil es war einerseits ein Hochzinsumfeld, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da gab es richtig hohe Zinsen. Dementsprechend war die Zinsbelastung im Schuldendienst zu reduzieren eine Herausforderung. Da hat es auch in der Zeit ganz wilde Auswüchse gegeben. Da gab es damals die ÖBB mit Asset-Backed Securities, da gab es Salzburg, wo ein Riesenskandal hochgegangen ist. Und es gab halt auch viele in der öffentlichen Hand, die sich schwer getan haben zu emittieren zu vernünftigen Konditionen. Und dieses Unternehmen hat hier in der Strukturierung sehr stark geholfen und wie gesagt sehr stark auf der Finanzierungsseite hier gearbeitet. Und das ist mir auch heute erhalten geblieben. Wir sind halt mehr im Eigenkapital heute zu Hause, weil letztendlich mit Lehman ja auch die Zinsen gefallen sind. Nicht? Das ist der gesamte Bankenmarkt in die Krise gekommen, dann die Staatsschuldenkrise, die Zinsen sind runtergerattert, Immobilienpreise sind raufgegangen und man hat auch gesehen, dass das Startup-Ökosystem und der Eigenkapitalmarkt, der vorbörsliche, hier sehr, sehr stark an Rückenwind gewinnt. Das war auch so die Zeit, so vor ungefähr 11-12 Jahren, wo das Startup-Ökosystem in Deutschland und Österreich begonnen hat, so ein bisschen mehr Traction zu bekommen. Und da waren wir relativ früh dabei in Österreich. Mittlerweile ist mein Unternehmen Venionaire Capital 10,5 Jahre alt und würde schon sagen, einer der erfahrenen Marktteilnehmer in dem noch jungen Ökosystem hier in Österreich.
Das war in dieser Abwärtsbewegung der Zinsen noch, da gab es noch ein bisschen Zinsen, dann irgendwann gar keine mehr. Das Geschäft ist dann immer spannender geworden, natürlich in einer Phase, wo die Verschuldung quasi fast gratis war und die Leute auch Alternativen gesucht haben im Asset-Anlegen. Ne?
Genau, wobei man muss dazu sagen, also das Niedrigzinsumfeld war eine Sache, Negativzinsen war dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man kennt das aus dem Privaten, da gab es dann dieses, man muss mindestens Null haben, also man darf nicht unter Null fallen. Bei Betrieben hat das relativ schnell durchgeschlagen und plötzlich hatte man Negativzinsen am Konto. Und wenn man jetzt eine gewisse Liquidität hat als größeres Mittelstandsunternehmen oder auch als größeres Scale-up oder auch in der öffentlichen Hand, meine ehemaligen Kunden, dann hat man durchaus Schwierigkeiten gehabt, wenn man sicher auf Termingelder veranlagen wollte, weil man plötzlich Geld verbrannt hat. Auch in Staatsanleihen hat man plötzlich Geld verbrannt. Und das war dann auch eine Marktphase, wo man gemerkt hat, dass einerseits die Verschuldung, also quasi der Leverage für Eigenkapitalinvestments sehr günstig geworden ist, aber dass es auch hier so ein bisschen Tendenzen gab, dass sehr, sehr viel Geld durch die Gegend fliegt, wo dann der ein oder andere auch gesagt hat, puh, das wird nicht lange gut gehen. Und wir haben es gesehen, jetzt hat die Zentralbank die schnellste Zinsanhebung der Geschichte gemacht und der Bumerang kommt zurück. Und ja, also wir sehen ja unterschiedliche Entwicklungen. Wir sehen Immobilienpreise, die fallen. Wir sehen Börsekurse, die kann man sagen, eine Achterbahnfahrt hinlegen. Wir sehen am Eigenkapitalmarkt, dass es immer schwieriger wird, für Private Equity Venture Capital Kapital vom Markt zu bekommen, weil es auf einmal plötzlich wieder die zinszahlende Alternative gibt. Und ich würde sagen, so eine kleine Renaissance auch am Unternehmensanleihenmarkt spürt man schon heran.
Definitiv, die Mischfonds, die 60-40 Fonds kommen wieder groß in Mode und das ist ein bisschen wieder näher so an dem Business, wie ich es in den 80er Jahren gelernt habe, wie es das dazwischendurch wegschmeißen können, die Lehrbücher. Kurze Frage noch zu Venionaire Capital. Der Name klingt elitär, sage ich jetzt einmal. Wie kommt es zu dem Namen? Wie habt ihr den hergeleitet?
Der hat so ein bisschen ist ein Kunstwort. Der hat eine lustige Geschichte. Wir sind zusammengesessen und haben uns überlegt, welchen Namen geben wir unserem Unternehmen. Es muss eine Domain frei sein, es muss schützbar sein und so weiter. Und ich habe mir gedacht, so ein frankophoner Name klingt nobel. Ja? Und Venionaire, ja, hat so ein bisschen okay, so diesen französischen Touch. Es ist im Prinzip eine Mischung aus dem Wort Venture und Millionär. Der Hintergrund ist relativ einfach, weil mit jedem Investment machen wir einen Gründer, zumindest am Buch, zum Millionär, ja, weil in der Regel die Firmen ja mehrere Millionen wert sind, wenn wir investieren und der Gründer hoffentlich die Mehrheit oder die Gründer noch die Mehrheit haben und dann sind sie im Idealfall schon Millionär und wir sagen immer scherzhaft, eigentlich arbeiten wir aber dran, dass sie Milliardäre werden, dann ist der Name auch noch gut, aber dann haben wir es erfolgreich gemacht und beim Exit auch unseren Investoren entsprechend einen Multiple verdient und ein Vielfaches zurückgezahlt.
Jetzt sprechen wir kurz bitte über deinen Investmentfokus mit Venionaire. Wo, in welche Branchen, in welche Gründerteams investiert ihr gern?
Wir sind sehr, sehr stark fokussiert auf europäische Gründer. Ja. Wir sind sehr stark im Softwarebereich angesiedelt und hier versuchen wir ein relativ einfaches Konzept für uns quasi voranzutragen. Und zwar suchen wir immer die Schaufel im Goldrausch. Das heißt, wir suchen nach Lösungen, die eher B2B-lastig sind. Hin und wieder gibt es auch Business-to-Consumer-Lösungen, aber in der Regel sind es B2B-Themen. Wir haben keine Angst vor Infrastrukturlösungen, zum Beispiel die Firma Blockbit, wo ich auch Aufsichtsratsvorsitzender bin, ein großes Investment von uns. Die sind bekannt dafür, dass sie Buchhaltung bzw. Steuerberechnung für Kryptoinvestoren machen. Das, was sie tatsächlich gebaut haben, ist eine Infrastruktur für letztendlich Blockchain-Daten, um diese auch zu verarbeiten in Buchhaltungssystemen, in Fondsmanagementsystemen, eben für die Steuerberechnung und eben durch jetzt auch höhere regulatorische Anforderungen. Da geht es um die MiCA-Richtlinie auf europäischer Ebene, das ist quasi die MiFID für Krypto oder die DRC8, die nächste europäische Steuernovelle, wo dann jeder Krypto-Broker, jeder Wallet-Anbieter, jede Krypto-Börse an die Finanzämter melden wird müssen, welche Europäer bei Ihnen ein Depot, also beziehungsweise ein Wallet haben. Und da hier in der Datenverarbeitung braucht es Spezialisten, die eine sehr aufwendige Infrastruktur bereits gebaut haben. Und Blockbit hat hier mit sehr, sehr viel Voraussicht, sehr früh die richtige Richtung eingeschlagen. Und das gefällt uns sehr, sehr gut in dem Bereich. Ein anderes Beispiel aus England, wo wir investiert sind, ist das weltweit führende Betriebssystem für autonome Drohnen und Roboter. Die Firma heißt Unmanned Life. Die kennt man vielleicht aus der ein oder anderen Pressemeldung hier in Wien. Es hat ein Projekt gegeben mit Magenta und der Donaufeuerwehr, wo tatsächlich, wenn jemand ins Wasser fällt, und das passiert über 200 Mal im Jahr, dass im Raum Wien jemand in die Donau fällt und ein Notruf abgesetzt wird, dann sind Drohnen geflogen und haben eine Rettungsweste gebracht, beziehungsweise beobachtet, wird jetzt der Verunglückte an das linke oder an das rechte Ufer schwimmen, braucht er vielleicht einen Arzt, Oder braucht man vielleicht auch Unterstützung, soll die Feuerwehr ausrücken. Und eine Drohne ist halt natürlich schneller am Ort des Geschehens, als die Feuerwehr ausrücken kann. Und da sieht man schon so einen kleinen Anwendungsfall, einen von sehr, sehr vielen, wo auch wieder dieses Betriebssystem, das letztendlich im Edge-Computing-Teil des Telcos installiert wird, wo dieses Betriebssystem Anwendung findet. Letztendlich hilft dieses Betriebssystem dem Telco nicht nur Daten zu verkaufen oder Daten-Connectivity zu verkaufen, sondern Intelligenz zu verkaufen, das heißt einen Service. Und wenn man daran denkt, wie viel so eine Lizenz für einen neuen Mobilfunkstandard kostet, dann muss man sich auch überlegen, wie man das wieder hereinbekommt. Und da hilft dieses Unternehmen dem Telco mit besseren Margen durch einen besseren Service auch letztendlich hier das zurückzuverdienen. Sind wir sehr, sehr stolz darauf. Da bin ich auch im Aufsichtsrat in England. Ganz tolle Firma.
Und wie lange seid ihr so an einem Portfoliounternehmen beteiligt? Was ist der Exit-Strategie? Kann da auch einmal eine Börse, especially die Wiener Börse, vielleicht einmal ein Kanal sein? Es ist ein Börse-Podcast, deswegen muss ich dich das fragen.
Ja. Klar. Also ich würde sagen, im Schnitt so 3 bis 5 Jahre ist das Ziel, das wir haben. Ja. Wir haben das Glück, dass wir einen Evergreen-Fonds haben, also am European Super Angels Club. Hängt ein Fonds
in
Luxemburg.
Den müssen wir noch erwähnen, denn dann machen wir gleich einen kurzen Step. Wir haben jetzt Venionaire introduced und jetzt introducen wir bitte den European Super Angels Club.
Der European Super Angels Club ist ein Verein nach österreichischem Recht, haben wir gemeinsam mit Partnern von KPMG gegründet, vor mittlerweile rund 6 Jahren. Dieser Verein ist mittlerweile das größte paneuropäische Investorennetzwerk. Es sind professionelle Investoren, die alle relativ große Tickets machen. Das heißt, jeder für sich gut über 100.000 Euro pro Investment. Und wir bündeln diese Investments in einem Syndikatsfonds, den wir in Luxemburg managen, über unsere Enkeltochtergesellschaft Venionaire Ventures, die ein IFM ist, also entsprechend reguliert bzw. registriert in Luxemburg. Das Spannende bei diesem Fonds ist, dass er als Syndikatsfonds kein klassisches Ablaufdatum hat wie der klassische Venture Capital Fonds. Das heißt, er ist ein sogenannter Evergreen. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir Firmen auch länger begleiten können. Und tatsächlich, wenn sich die Chance gibt, könnte da auch mal ein Börsengang dabei rausschauen. Bisher war es so, dass Trade Sales, also das Weiterverkaufen an einen großen Strategen, die bessere Option waren. Wenn du fragst nach der Wiener Börse, dann muss ich sagen, da bin ich skeptisch. Wenn wir einen Börsekandidaten hätten, würde ich wahrscheinlich auch eine österreichische AG eher in Deutschland, mindestens auf das Segment Scale, aber vielleicht auch auf ein größeres Segment an der deutschen Börse bringen, weil dort einfach mehr Liquidität da ist und auch die Börse, finde ich, eine bessere Arbeit macht in der Sensibilisierung, dass diese jungen, starken, wachsenden Unternehmen hier einen Raum haben. An der Wiener Börse geht mir hier sehr, sehr viel ab an dieser Arbeit.
Dann lasse ich das jetzt mal an der Stelle. Ich weiß, dass da viele Leute aus der Wiener Börse-Community mithören und ja, es ist immer was zu tun und jeder Input ist ein wichtiger. Ich darf dir jetzt noch ein paar Begriffe hinknallen, die wir im Vorgespräch noch so erwähnt haben. Next Amsterdam. Klingt Amsterdam. Auch sehr börslich, natürlich ist es aber nicht.
Ja. Nein, Next Amsterdam ist ein über viele Jahre Begleiter von uns mittlerweile, ist einer der Inkubatoren und Accelerator, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Der Timan Rebell, der Gründer, war selber mehrfacher Unternehmensgründer, Tech-Entrepreneur, Ein glühender Fan von Österreich ist jedes Jahr in Kitzbühel auf unserem Event dabei. Dieses Jahr zum 9. Mal haben wir dort das World Venture Forum. Wer sich interessiert, kann sich das anschauen
auf worldventureforum.info. Werden wir uns verlinken, dann wann findet das statt?
Das ist in der ersten Juliwoche von 3. bis 8. Juli. Eine ganze Woche, unterschiedliche Themen, auch institutionelle Investoren sind dort, die sich international hier treffen, um eben über das Thema Venture Capital, Private Equity, also über den vorbörslichen Kapitalmarkt auszutauschen. Sind da ganz stolz, dass wir recht prominente Speaker mittlerweile auf der Webseite haben. Einige sind noch nicht announced, aber durchaus auch Vertreter von großen börsennotierten österreichischen Unternehmen sind wir sehr, sehr stolz darauf. Und vielleicht auch, weil das vorher so ein bisschen schnippisch angekommen ist zur Wiener Börse. Wir sind halt in einem europäischen Kontext unterwegs als Venue & Capital und deswegen kommt auch Next Amsterdam als einer dieser europäischen Initiativen bei uns einfach sehr, sehr hoch, wie soll ich sagen, in der Wertschätzung an, weil wir einfach erkannt haben früh, dass man in Österreich irgendwie vor der eigenen Haustür es schwerer hat als im Ausland. Und das Interessante ist, dass das im Ausland auch so ist, dass man dort eigentlich geschätzt wird als die kreativen, die hart arbeitenden, sehr korrekten Österreicher. Wir wurden da einfach als Partner aufgenommen aus dem deutschsprachigen Raum. Und da hat sich eine langjährige Freundschaft auch daraus entwickelt und sind auch viele tolle Unternehmen daraus entstanden, die wir uns gemeinsam angeschaut haben und ein Stück weit begleiten konnten. Wir haben nicht immer überall investiert, ja, aber viele Themen einfach auch vielleicht mit dem ein oder anderen Netzwerktipp mal unterstützt. Und das ist uns auch wichtig. Wir machen viel Ökosystemarbeit. Wir wollen im Netzwerk unterstützen und dort, wo es besonders gut passt, dort gehen wir dann auch mit entsprechenden Investments mit dazu.
Ein Urgestein im Ökosystem ist die AFCO. Die Austrian Venture Capital Organization, glaube ich, da kommt das O her. Da warst du Board Member von 2017 bis 2020, sehe ich da. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Ja, die Austrian Private Equity and Venture Capital Organization ist ja heute zusammengegangen bereits mit der AIA. Ich glaube, Invest Austria heißt die neue Organisation. Da gibt es gerade ein Rebranding. Ich durfte damals auf den Ruf von Rudolf Kinski hier mitmachen und eigentlich als einer der Vertreter für den Venture Capital Markt bzw. das Business Angel Ökosystem hier auch im Vorstand eine Stimme mit hineinbringen. Es gab ja damals die Teilung zwischen der AIA, der Austrian Angel Investors Association, und eben die AFCO, die stark eben Private Equity und Venture Capital vertreten hat. Jetzt haben wir nicht so viele Private Equity Fonds in Österreich und eigentlich dann immer mehr in diesem, ich sage jetzt mal, Wachstumssegment gesehen, an neuen Initiativen, neuen Fonds, neuen Investment-Vehikeln von Family Offices und so weiter. Und das hat sich dann auch gewandelt. Mittlerweile hat die AFCO ja eine totale Verjüngungskur bekommen. Der Vorstand ist hier neu besetzt worden und dann hat man auch den logischen Schluss gemacht und ist hier eben mit der AIA zusammengegangen, wo der Nicolas Futter an vorderster Front einen unglaublich guten Job macht.
Hört man auch sehr viel Gutes. Ja. Du hast jetzt in der Beantwortung Family Office erwähnt. Es gibt auch, glaube ich, ein eigenes Family Office, oder?
Genau, Iridium Family Office ist meine private Holding, hat weiterhin auch die Mehrheit an der Venue & Capital. Mit dem Vehikel mache ich meine privaten Investments auch, wenn es nicht hineinpasst, ja, in den Kontext unserer Unternehmensgruppe. Wir sind ja mittlerweile auch eine Partnerschaft mit 11 Partnern und stimmen uns hier einfach ab. Und manche Themen gefallen mir einfach, weil es Herzensthemen sind. Die mache ich dann direkt, wenn ich die entsprechende Freigabe habe, hier in Absprache mit meinen Partnern. Da habe ich zum Beispiel investiert in einen Unternehmer aus der Steiermark, der Zaubertricks entwickelt. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht das nächste Unicorn werden, aber ist trotzdem ein großartiges Thema und war mir wichtig, da auch früh dabei zu sein.
Was ich auch noch sehr spannend finde, ist den Eintrag Linde Verlag. Das ist, glaube ich, auch ein ganz aktueller Case, wo du eine Funktion hast.
Ja. Genau, der Linde Verlag ist ja über 100 Jahre alt und der Benjamin Jentsch als quasi in seiner Generation der aktuelle Eigentümer und Geschäftsführer hat sehr, sehr stark sich auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierung des Verlags voranzubringen. Wir kennen uns schon eine Zeit und es hat sich dann ergeben, dass wir hier entschieden haben, dass wir eine eigene Tochtergesellschaft für Digitalisierung gründen. An der hat sich Venue auch beteiligt und jetzt helfe ich aktiv im Unternehmen, die Digitalisierung als Head of Digital Transformation im Verlag voranzubringen. Der Linde Verlag hat eine kann man sagen, eigentlich 100%ige Abdeckung bei Steuerberatern in Österreich, eine sehr, sehr gute Abdeckung von Juristen und Notaren, und auch bei Unternehmen, bei mittelständischen wie auch börsengelisteten Unternehmen, gibt es viele Tools und Bücher, die hier in Anwendung sind. Und ich denke, wir haben einiges in der Pipeline, wo wir Produkte, bestehende Produkte weiterentwickeln werden, wo wir neue Produkte auf den Markt bringen und wo wir auch vielleicht über die Grenzen hinaus neue Kundengruppen erschließen werden. Eines der ersten Investments, das wir gemacht haben mit der Linde Digital GmbH, war Jurio. Das ist eine hochsichere Kollaborationsplattform für Anwälte beziehungsweise auch für eigentlich Finanzunternehmen, weil im Endeffekt hast du eine komplett GDPR-compliant, hochverschlüsselte Plattform, wo du Daten austauschen kannst, auch Prozesse für Dokumente automatisiert abbilden kannst, eine Kommunikation, Chat- und Video-Kommunikation in der Plattform auch entsprechend verschlüsselt und sicher darstellen kannst, was natürlich eine deutlich höhere Sicherheit bietet als jetzt ein E-Mail. Und wenn man heute denkt, also ich kriege immer so ein bisschen das Schaudern, was für heikle Dokumente per E-Mail verschickt werden, und bei auch den steigenden, muss man leider sagen, Cyberkriminalitätsfällen, ist das ein Thema, wo wir einfach eine zunehmende Nachfrage sehen. Und Linde mit den sehr hohen Standards, die sie sich selbst setzen, hat hier mit Jurio einen Baustein gefunden, der aber nicht quasi nur für Steuerberater oder Rechtsanwälte in Österreich, sondern in Wahrheit eigentlich weltweit einen Anwendungsfall findet. Natürlich in der Europäischen Union aufgrund der Datenschutzgrundverordnung und eben weil das Unternehmen hier in Europa sitzt, halt hier einen strategischen Vorteil hat. Und da arbeiten wir sehr intensiv daran, dass wir das Unternehmen auch rausbekommen. Gibt es auch gute Synergien mit anderen Portfoliounternehmen, wie Sproof zum Beispiel. Das ist quasi DocuSign auf Österreichisch, wenn man so möchte, oder europäisch für qualifizierte elektronische Signaturen, was auch schon viele österreichische Top-Unternehmen einsetzen. Ja.
Ich bin dir extrem dankbar, dass du so viel sprichst und so spannend sprichst, weil ich bin ein bisschen verkühlt, auch weil ich da öfters mitgesungen habe. Das kommt gleich. Ich habe jetzt nur den Venionaire Capital, the best in the game. Ich habe jetzt nur mein Mikro zum Ausgang vom iBook hingeladen, also das war jetzt nicht die Originalqualität. Der Grund, warum du heute jetzt da bist, wir hätten das sicher irgendwann gemacht, dass es dir gelungen ist mit Venionaire, was dem Karl-Heinz Strauß nicht gelungen ist mit der POR und seiner Baustelle am Mond, was Waterdrop nicht gelungen ist damit, was haben die gemacht? Die haben, glaube ich, so einen Bierwürfel ins Wasser geoutet, und Almdudler hat geoutet, dass es jetzt Almdudler mit Mannergeschmack gibt. Das war alles zum 1. April, das habe ich alles nicht geglaubt. Eure Aussendung, dass ihr Venionaire Rhythm Labs gegründet habt und einen Song mitgeschickt habt. Coole Mucke von dem Typen, muss man sagen. Und ich habe es voll geglaubt, dass es das jetzt gibt, habe sofort Kontakt aufgenommen. Aber weil ich zuerst Kontakt aufgenommen habe, habe ich die Geschichte noch nicht geschrieben und bin jetzt nicht offiziell großartig reingefallen. Habe aber diesen Song jetzt in meinem Podcast, werden wir auch verlinken, mit deiner Genehmigung bekommen. Wie kommt man genau auf so einen April-Scherz, ein ganzes Music-Label zu erfinden, einen lässigen Song zu hinterlegen? Das ist ein unglaublicher Haken eigentlich, ne?
Das stimmt. Zunächst freut es mich wahnsinnig, dass wir dich da legen konnten. Ich nehm das wirklich mit ein bisschen einem Schmunzeln. Wir sind im Jänner zusammengesessen mit unserem Marketing-Team, die Julia Gülden-Zeisberger, unsere Marketing-Chefin.
Habe ich kennengelernt in der Kommunikation, genau.
Ja. Unheimlich kreativer Kopf, sehr, sehr schlau. Hat hier eine gute Idee mit ihrem Team gehabt. Der Peter Oberlig, unser Growth Hacker, der in Social Media sehr, sehr stark ist, hat gesagt, na, das müssen wir irgendwas mit ChatGPT machen. Und wir haben dann einen ersten Entwurf eines Rap-Songs, durch ChatGPT uns auswerten lassen. Das hat eine halbe Minute gedauert. Die Rohfassung, muss man sagen, war nicht singbar. Aber wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich gar nicht blöd und die Story ist eigentlich ganz lustig. Ja, wir könnten doch einen Rap-Song machen über Venionaire. Dann war aber die Frage, wo kriegen wir einen Musiker her? und wo kriegen wir einen vernünftigen Beat her und wie ist das eigentlich, wenn man Musik publizieren möchte? Und da habe ich einiges gelernt. Ich habe gelernt, dass ein Music-Label ein freies Gewerbe braucht in Österreich. Ich habe gelernt, dass man Musik über einen Distributor auf Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter, Amazon Music, ich glaube in Summe sind es über 20 Plattformen, eben dort Musik hinausbekommen kann, wie das funktioniert mit AKM-Anmeldung und so weiter. Ganz viele Elemente dazu. Ich bin selbst als Songwriter offiziell hinter diesem Lied, weil wir das doch händisch sehr stark umgeschrieben haben und bin auch sehr froh, dass wir mit unserem Rapper, der unter dem Namen 10X hier aufgetreten ist, einen wirklich grandiosen österreichischen Musiker gefunden haben, der mitgemacht hat bei dem Spaß. Was ich besonders schön finde.
Entschuldigung, ich muss da kurz ins Wort fallen. Ihr habt ihn in der Aussendung Philipp M. genannt und es gibt einen hervorragenden Podcaster und Berater, auch der Philipp Madertaner heißt. Und auf den bin ich zunächst einmal gestoßen.
Nein, das ist es nicht. Das ist der Philipp Michalitsch. Genau. Er ist bei Bearing Point Berater, ist aber auch schon seit einiger Zeit als Musiker unterwegs, macht sehr viel in der Jugendarbeit, vor allem für katholische Jugendgruppen. Und es war auch sein Wunsch, dass wir die katholische Jugendgruppe in Hernals unterstützen mit einer Spende. Und das war quasi im Abtausch für dieses musikalische Projekt, wo wir uns auch kritisch damit auseinandergesetzt haben, wie weit eigentlich AI funktioniert in der Kunst. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema heute, weil wir diskutieren mal wieder über eine neue Technologie, vor der wir ein bisschen Angst haben, ob man die nicht regulieren sollte und ob man die nicht weiter regulieren sollte. Und wir sehen aber eigentlich oder übersehen eigentlich, dass diese Technologie uns hilft, unsere eigenen Superhuman Capabilities zu heben. Und das bedeutet, dass ich im Prinzip schneller mehr leisten kann und weniger fehleranfällig bin, aber als Mensch nicht ersetzt werde, sondern in Wahrheit als Mensch besser werde. Ja, und ich meine, so ist es uns gegangen mit der Digitalisierung in sämtlichen Facetten. Ja, wir wollen alle heute nicht mehr ohne Smartphone und ohne Internet arbeiten und ich bin überzeugt, dass das auch mit KI passieren wird und warne davor, dass man KI nicht überregulieren soll, weil man letztendlich sich damit auch als Europäische Union einen Wettbewerbsvorteil nimmt, den man vielleicht hier hätte, da KI-Forschung in Österreich bis auf Gödel zurückgeht, den Mathematiker Gödel. Ja, dort kommen die ursprünglichen mathematischen Konzepte quasi fürs Machine Learning her. Und also jetzt, wenn man ganz tief in den Wurzeln grabt. Und ich denke mal, also da haben wir in der Forschung doch eine Historie. Das Österreichische Forschungsinstitut für Artificial Intelligence ist brillant mit seiner Forschungsarbeit in dem Bereich und war ganz früh hier dabei. Ich glaube, das war schon in den 80ern. Wo es hier Arbeit gab. Und das wollten wir einfach ein Stück weit auch thematisieren. Und von dem her, wie soll ich sagen, war es nicht nur ein Musik-Gag und ein lustiges Lied, das, ich glaube, mittlerweile fast 2300 Menschen sich angehört haben auf YouTube unter dem Titel Best in the Game von dem Künstler 10-X, genau. Eben unserem Philipp. Es haben auch ganz, ganz viele Menschen sich das angehört auf den unterschiedlichen Streaming-Plattformen. Und ich freue mich heute auch noch wie ein Keks, dass es immer wieder Hörer gibt und dass der Song einfach tatsächlich ganz gut ankommt. Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, dass man so etwas nicht tut. Wir haben gesagt, ganz im Gegenteil, mit einem kleinen Lächeln und mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema KI ist das ein guter Gag für den 1. April. Vielleicht machen wir auch noch irgendwann etwas im Bereich Musik. Ich finde, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Metier und gerade in Österreich als Standort, da kann man ja nicht ohne Musik. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen etwas Gutes getan und die Jugendarbeit von Philipp unterstützt und das muss ich sagen, ist eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte.
Löst sich wunderbar auf und haben ein paar Medienstories auch gebracht. Ich hätte ja fast was gebracht, wollte ich aber zuerst zum Podcast locken, deswegen gebe ich es jetzt im Nachhinein zu, dass ihr mich erwischt habt.
Ja, es haben einige Medien darüber geschrieben.
Und was macht man dann? Dann lasst man stehen oder ruft man die an und sagt, hey, Alter, bist du reingefallen oder?
Nein, also ich muss dazu sagen, die meisten Journalisten haben gewusst, dass es sich um einen April-Scherz handelt und haben auch ganz gut kritisch hinterfragt. Wir hatten auch Journalisten, die ganz bewusst gesagt haben, du, April-Scherze bringe ich nicht. Ja? Wunderbar, soll so sein. Und ich habe auch gelernt, dass die Öffentlichkeit brutal sein kann. Für meinen Tanzstil im YouTube-Video wurde ich am Standardforum ziemlich zerrissen. Das tut mir sehr leid, dass ich da nicht mehr Talent an den Tag gelegt habe. Aber wie gesagt, ich nehme es mit einem Lächeln und sage, zum Glück muss ich davon nicht leben.
Also, when you're near ridden Labs gibt es doch nicht, aber kann vielleicht noch kommen irgendwie. Ne? Das ist jetzt kein April-Scherz, aber die Idee in die Richtung was zu machen, weil ihr könnt das ja, ne? Das ist.
Also Rhythm Labs gibt es tatsächlich. Also Wir haben auch den Gewerbeschein, um Musiklabel zu sein. Wir sind nur tatsächlich unklar darüber, ob wir tatsächlich noch etwas im Bereich Musik machen. Es gibt ein paar Ideen, die der Philipp gebracht hat, wo wir, oder 10X, wie man besser sagen müsste, wo wir diskutieren. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann einen Sommerhit oder einen Winterski-Hit geben. Wenn es so etwas gibt, dann würde es sicher sich um das Thema Entrepreneurship, Venture Capital, Hyperscalability, künstliche Intelligenz oder wie auch immer handeln. Es wird sicher keinen Song mehr über Venue ergeben. Und,
den gibt es jetzt ja schon.
Ne? Ich werde der Welt auch mein Tanzen ersparen. Ja.
Genau. Nein, das hat bei mir in Storytelling nämlich perfekt gepasst, weil die Österreichische Post hat vor wenigen Wochen ein Soundlogo gebracht und ich bin jetzt dabei, so Stefan Raab-mäßig den Kapitalmarkt zu vertonen, jedem Unternehmen zwangsweise ein Soundlogo zu verpassen, das man dann tauschen kann. Und da wäre Venionair Rhythm Labs eventuell ein Partner gewesen und ich gleich, weißt du, jo, da ist es in der Gedankenblase gleich heiß gegangen. Ich spiele es jetzt noch einmal kurz an. Helping entrepreneurs succeed in the end. Started from the bottom, now we're here. Kann einiges. Helping entrepreneurs succeed in the end. Klingt ja gut. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil ich bleibe noch kurz. KI und Kapitalmarkt, da tut sich auch einiges, oder?
Mhm. Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, die größten Daten-Junkies, die es gibt, sind Trader. Sowohl in Traditional Finance als auch bei Digital Assets. Wir haben ja selbst mit Tigris Web 3 den ersten österreichischen regulierten Krypto-Hedgefonds auf den Markt gebracht. Das war im Ende ersten Quartals letzten Jahres. Der Tigris Web 3 ist ein Fonds, der in Web 3, also rein Digital Assets investiert. Und dieser Fonds hat eine Spezialität, nämlich einen Teil des Investments geben wir dort in algorithmische Trading-Strategien. Und diese Algorithmen folgen tatsächlich Machine-Learning-Algorithmen. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt ja zig Marktplätze, auch in Krypto, ja, so wie in traditionellen Börsen. Da kann man Arbitrage machen, ganz banale Strategie kennt man. Bei Krypto ist das ein bisschen dankbarer, weil man größere Spreads hat und weil man auch größere Unterschiede hat, weniger Markteffizienz hat. So richtig viel Alpha kriegt man da nicht raus. Ja. Dann gibt's halt unterschiedliche technische Handelsmodelle. Auch die kennen wir aus der traditionellen Finanzwirtschaft. Es gab in der Fondsindustrie mal eine Zeit lang so einen Hype. Also wer nicht einen Trendfolger im Portfolio hatte, der war ja schon total out. Ja, wenn ich mich so erinnere an die Anfänge der 2000er, Ende der 90er, war das ein Riesending. Superfund war damals ein weltweiter Superstar, genau, in dem Bereich.
FTC, die ganzen Namen aus der Ära.
Genau. Ja. Und, in dem Bereich, da habe ich witzigerweise meine Diplomarbeit auch geschrieben, nämlich über Market Sentiment in Foreign Exchange Markets, und habe mich zum ersten Mal mit solchen Algorithmen beschäftigt und habe gemerkt, wie viel unglaublichen Dateninput man hier verarbeiten muss und wie viele unterschiedliche Handelsmodelle man eigentlich abbilden muss. Und ich bin damals bei meiner Diplomarbeit an die Grenze der letztendlich der Computing-Leistung gekommen, die mir als Student zur Verfügung stand, und habe mir damals schon gedacht, wow, also wenn du da eigene Entwicklerteams draufsetzt und die entsprechenden Programmiersprachen da sind und die Prozessorleistung da ist und du vielleicht eine schnell genug Anbindung hast, ja, dann kann man eben im Bereich High-Frequency-Trading und so weiter, könnte man da wahnsinnig viel herausholen, was dann später auch der Fall war. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass KI in der Finanzindustrie heutzutage schon absolut State of the Art ist. Ich kenne ein Startup, das macht die Überwachung von Zahlungsflüssen für Fraud-Erkennung, das heißt auch auf der Sicherheitsseite, quasi auf der Security-Seite für die Banken ist das ein Tool, wo sie automatisiert schon Transaktionen überwachen können.
Ist das Foreos vielleicht?
Nein, das Unternehmen heißt Hawk.ai. Okay. Kann man sich nachschauen, ist ein deutsches Unternehmen, wo ein Österreicher auch mit dabei ist, im Gründerteam. Wir haben im Bereich der RegTechs haben wir viel AI-Anwendung. Wir haben selber letztes Jahr eine Firma verkauft an Moody's Analytics, die 360 Company AG, die letztendlich...
Ein Trophy-Käufer Moody's, ne?
Ja, na definitiv. Ja. Ich meine, das war ein brillantes österreichisches Unternehmen, österreichische AG. Der Standort hier in Wien wurde ausgebaut, war ein toller Exit und muss man auch sagen, also nachhaltig gut für den Standort hier. Das Unternehmen hat letztendlich über 200 Handelsregister weltweit miteinander verbunden und hat einen sehr, sehr großen Anteil an Machine Learning gebraucht, um Daten zum Beispiel aus dem deutschen Handelsregister digital verfügbar zu machen. Man denkt immer, das ist so trivial, wenn man so eine Lösung sieht und an der Plattform drückt und sagt, ja, diese Firma, da hätte ich jetzt gerne den Firmenbuchauszug. Da steckt aber oft sehr, sehr viel Know-how und technische Finesse im Hintergrund in der Infrastruktur, die eigentlich das erst ermöglicht. Und das ist das Schöne an KI. Das ist so ein bisschen die Schaufel im Goldrausch, nicht? Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Das ist das, was unter der Motorhaube ist. Da schaue ich gerne rein und kann auch so ein bisschen meine Ausbildung stärker ausspielen, weil es halt Machine Learning braucht sehr, sehr viel Mathematik. Hier ist so ein bisschen die Mischwelt zwischen Mathematik, des Computings und letztendlich der Wirtschaft. Und in der Schnittmenge sich zu bewegen, ist unheimlich interessant. Wir haben auch im medizinischen Bereich ein KI-Anwendungsbeispiel. Das ist die Biome Diagnostics. Wer sich das anschauen möchte, biome-dx.com beziehungsweise zu Hause im Selbsttest. Die MyBioma kann man sich anschauen.
Gerne.
Ja. Ist auch ein spannendes Unternehmen. Die analysieren das Darmmikrobiom mit Machine Learning Algorithmen. Über 200 Algorithmen kommen hier zur Anwendung. Eine Stuhlprobe produziert 4 Gigabyte Daten nach Next Generation Sequencing. Und diese Daten sind völlig unlesbar. Sind unbrauchbar. Eine Maschine kann das aber auslösen, kann das auswerten und dieses Unternehmen ist bahnbrechend. Die waren die weltweit ersten, die eine medizinische Zulassung bekommen haben für das medizinische Feld der Onkologie und zwar hier als Responder-Test für die Immuntherapie. Also sprich, spricht ein Patient an auf die Immuntherapie oder nicht? Und das kann ich mit einer Stuhlprobe, also gar nicht invasiv, mit einer Stuhlprobe kann ich das analysieren. Der Onkologe kann eine Entscheidung treffen, den Menschen behandle ich mit der Immuntherapie oder eben nicht. Und das ist unglaublich, was hier Machine Learning im positivsten Sinn für die Gesundheit, für die Diagnostik leisten kann. Und das fasziniert mich.
Na, wir sind da ganz am Beginn einer spannenden, spannenden Reise und ganz viele Cases. Wir sind ja nur, hast du gesagt, also nicht nur, sondern fuzzy rule basic mit unseren automatischen Marktberichten. Eine Minute nach Marktschluss, das lesen die Leute seit 10 Jahren wie irre und wir erweitern das auch laufend und es macht mir Spaß, diese dann zu titeln. Und wenn ich die selbst nicht, ich bin, glaube ich, der wichtigste Leser für mich selbst, weil ich da Teile meines Trading-Wissens herhole aus den eigenen Fuzzy Rule Basic Marktberichten. Lieber Berthold, vielen lieben Dank, dass du einen verkühlten Interviewer mit deinen tollen Antworten durch dieses Podcast-Gespräch geführt hast. Unglaublich viel gelernt habe ich dabei, es hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal großer Respekt, auch was den Song betrifft. Ja.
Dankeschön.
Grüße an den Rapper und deine Leute und ja, an euch da draußen. Ich bin sicher, es war für euch wieder sehr, sehr viel Interessantes auch dabei. Tschüss einmal von meiner Seite.
Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Thank you.